Der Deutsche Bundestag ist das zweitgrößte Parlament der Welt. Aktuell sind es 734 Abgeordnete. Mehr Vertreter leisten sich nur die Chinesen mit dem Nationalen Volkskongress. Im kommenden Jahr wird Deutschland dann überholt von Nordkorea. Diese Fakten bringen den einen oder anderen zum Schmunzeln. Es liegt übrigens nicht daran, dass die Nordkoreaner aufstocken, sondern dass die Deutschen abspecken wollen. Zwei Reformen des Wahlrechts wurden dafür beschlossen. Die Reform von 2020 wurde im November vom Bundesverfassungsgericht durchgewunken. Deutlich brisanter ist jedoch die Wahlrechtsreform von 2023. Die ist derzeit in der Prüfung. Und zu diesem Thema begrüßen wir Professor Hans-Detlef Horn, Verfassungsrechtler an der Universität Marburg. Herr Horn, guten Tag.
Guten Tag, Herr Kolme.
Die Wahlrechtsreform soll den Bundestag um rund 100 Abgeordnete reduzieren. Das wird auch allgemein befürwortet. Die Frage ist nur, auf welchem Weg das erreicht werden soll. Und gegen die Reform gibt es über 4000 Verfassungsbeschwerden, auch von Abgeordneten des Bundestages und von Parteien wie der CDU, CSU, der Linken. Was sind die Kritikpunkte?
Die Kritikpunkte sind zahlreiche. Ich will mich vielleicht auf die wesentlichen beschränken, um sie kurz darzustellen. Zum einen beklagen die Kläger die Form des Zustandekommens dieses Wahlrechtsreformgesetzes. Das ist ja mit einfacher Mehrheit im Parlament gegen die Stimmen der Opposition entschieden worden. Es hat also keinen parteiübergreifenden Konsens gegeben. Das Bundesverfassungsgericht hatte in zahlreichen früheren Wahlrechtsentscheidungen wiederholt hervorgehoben, dass die parlamentarische Mehrheit im Wahlrecht aber gewissermaßen in eigener Sache tätig wird und daher die Gefahr besteht, dass sie sich vom Ziel des eigenen Machterhalts leiten lässt. Und daher war es jahrzehntelang guter parlamentarischer Brauch, dass Änderungen im Wahlrecht im fraktionsübergreifenden Konsens getroffen werden. Und das sollte eigentlich vor allem dann gelten, wenn wie jetzt ein radikaler Umbau des Wahlsystems in Rede steht, der die Grundregeln der demokratischen Machtgewinnung grundlegend verändert.
Das bringt uns schon mitten rein in diese sehr spannende Debatte. Also die Regierung, die Ampelkoalition sagt, die Opposition hat nicht ausreichend beigesteuert zu dieser Debatte. Die Opposition sagt, es gab auch Tricksereien von Seiten der Ampelkoalition, da Entwürfe kurzfristig rauszuziehen. Wollen Sie da jetzt den Schiedsrichter spielen, wer da näher an der Wahrheit ist?
Erstens bin ich nicht der Schiedsrichter, sondern das Bundesverfassungsgericht. Zweitens aber ist der Hinweis natürlich richtig. Rein rechtlich ist das nur schwer in den Griff zu bekommen. Sie haben eben nebenbei noch erwähnt, dass im Verfahren ja tatsächlich so eine Art Überraschungsentscheidung stattgefunden hat. Der zentrale Baustein der Reform, nämlich die Streichung der Grundmandatsklausel, ist erst im Innenausschuss beschlossen worden. Darüber hat das Plenum sich überhaupt nicht mehr verhalten können. Diese Art der Überraschung widerspricht nicht nur parlamentarischem Brauch, sondern das wirft an der Stelle durchaus auch die Rechtsfrage auf, ob hier ein ordnungsgemäßes Gesetzgebungsverfahren stattgefunden hat. Sie erinnern sich vielleicht oder auch die Hörerinnen und Hörer an das kürzliche Urteil, das zu dem sogenannten Heizungsgesetz ergangen war, das auch in einer Geschwindigkeit durchgewunken wurde, die es den Abgeordneten verwehrt hatte, dazu sich inhaltlich näher auseinanderzusetzen.
Blicken wir mal auf die, die davon direkt betroffen sein könnten. Zu Beginn der Sendung haben wir CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gehört. Der unterstellte der Ampelkoalition Parteipolitik, denn Dobrindt und die CSU fürchten, bei der nächsten Bundestagswahl unter die 5%-Hürde bundesweit zu gelangen, obwohl sie ja nur in Bayern antreten. Also ist die Reform eine Anti-CSU-Reform?
Die Ampelkoalition kann sich mit diesem Reformgesetz gewiss nicht dem Verdacht vollkommen entziehen, dass hier eine Reform auf den Weg gebracht wurde, die besonders dazu dient, die rot-grüne Mehrheit für die nächsten Wahlen zu zementieren. Natürlich bleibt es dabei, dass der einfache Gesetzgeber mit einfacher parlamentarischer Mehrheit auch ein solches Wahlgesetz beschließen kann. Wenn es aber inhaltlich die Auswirkung hat, dass eine gewachsene und die Geschichte der Bundesrepublik über Jahrzehnte lang hin mitbestimmende Partei in der Gefahr steht, aus der parlamentarischen Repräsentation auszuscheiden, dann, wie gesagt, muss sich der Gesetzgeber hier in der Form der Ampelmehrheit schon die Frage gefallen lassen, ob sie hier nicht strategischen Machtvorteil sich schaffen will.
Die Anzahl der Wahlkreise soll identisch bei 299 bleiben. Dort wird dann mit der Erststimme gewählt. Das heißt aber nicht, dass die 299 Direktgewählten auch in den Bundestag kommen werden. Sehen Sie darin eine Schwächung dieses direktdemokratischen Elementes?
So, das ist der springende Punkt an dem Inhalt dieses Reformgesetzes, den Sie da ansprechen. Die sogenannte Zweitstimmendeckelung der Erststimme führt dazu, dass derjenige, der einen Wahlkreis gewinnt, nur dann in den Bundestag einzieht, also ein Mandat erhält, wenn seine Partei über die Zweitstimmen genügend Listenmandate errungen hat. Andernfalls entfällt nämlich das Mandat. Das ist, wenn Sie so wollen, eine neue Sperrklausel, die hier eingeführt wird. Abgesehen von der unverändert beibehaltenen 5%-Sperrklausel, wonach ja nur diejenige Partei überhaupt Listenmandate erhält, die bundesweit über 5% der Zweitstimmen kommt. Und wer eben an dieser Hürde scheitert, an dieser 5%-Sperrklausel für die Zweitstimmen, der hat keine Listenmandate und verliert in der Konsequenz auch alle gewonnenen Wahlkreismandate. Das ist ein Kaskadeneffekt, der realpolitisch betrachtet vor allem die CSU betrifft.
Würden Sie sagen, dass damit die Parteien in ihrer Funktion gestärkt werden und die Möglichkeit, direkt Einfluss zu nehmen, der Wähler geschwächt wird?
Es wird der Wähler in der Erststimme geschwächt. Das Reformgesetz behauptet ja, jetzt umzustellen auf eine reine Verhältniswahl, aber es bleibt ja dabei, dass der Wähler zwei Stimmen hat. Mit der Erststimme wird ihm die Möglichkeit, einen Wahlkreiskandidaten zu wählen, und mit der Zweitstimme die Parteiliste. Dadurch, dass jetzt diese Zweitstimmendeckelung eingeführt wird, wird die Erststimme, also dieses, Sie haben es vorhin so bezeichnet, direktdemokratische Element, nun wirklich deutlich geschwächt. Abgesehen davon, dass es sich in der Folge, auch verfassungsrechtlich relevant, um eine Ungleichbehandlung handelt. Der eine Wahlkreisgewinner zieht in den Bundestag ein und der andere nicht. Und wenn man diesen Effekt nicht nur aus der Sicht des Wahlkreisbewerbers betrachtet, sondern auch aus der Sicht des Wählers, bedeutet das, dass er, der Wähler, der mit Mehrheit einen Kandidaten gewählt hat, schließlich mit seiner Stimme mangels Zweitstimmendeckelung hinten runterfällt, keinen Einfluss auf die personale Zusammensetzung des Parlaments hat. Und das ist schon ein gravierender Einschnitt in die Wahltradition, wie wir sie seit 1949 übrigens gepflogen haben.
Das kann dann also die CSU betreffen, das haben Sie schon gesagt, aber es könnte ja im Grunde genommen auch jede andere Partei betreffen, wenn sie in gewissen Regionen sehr stark ist in einem Bundesland, in anderen hingegen eher schwach. Verstehe ich das richtig?
Ja, das ist richtig. Aber es geht bei der 5%-Klausel schon um die bundesweite Zweitstimmenquote, die eine Partei erreicht. Wenn eine Partei eben nur regional auftritt, dann kommt es auch für sie darauf an, also die CSU zum Beispiel in Bayern, kommt es auch für sie darauf an, dass sie in Bayern einen Zweitstimmenanteil erringt, der auf das gesamte Bundesgebiet bezogen 5% aller Zweitstimmen ausmacht. Das ist das Entscheidende.
Man könnte auch kritisch anmerken, dass das sowieso egal ist. Erst- oder Zweitstimme, das ist ohnehin sehr, sehr ähnlich. Denn wer kandidiert denn als Direktkandidat? Die werden ja auch von den Parteien letzten Endes nominiert und aufgestellt. Dass wir diesen Effekt haben, wie wir ihn ja bei Landratswahlen haben oder bei Bürgermeisterwahlen, dass da auch mal freie Kandidaten gewinnen, den haben wir in Deutschland ja gar nicht. Also ist es egal, ob Erst- oder Zweitstimme?
Nein, das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Der Direktkandidat ist zwar auch von der Partei aufgestellt, erfährt die Unterstützung der Partei, ist aber im Wahlkreis im Vergleich zu einem Listenkandidaten wesentlich präsenter, muss sich sehr viel mehr im Wahlkreis um den Zuspruch seiner Politik und seiner Person bemühen, als das ein Listenbewerber tun muss. Der Listenbewerber wird ja in den Delegiertenversammlungen der Parteien gewählt, an denen der normale Wahlbürger ja keinen Anteil hat, da ist er ja nicht mit dabei. Der Wahlkreiskandidat, der muss sich direkt um den Zuspruch seiner Wähler kümmern. Und das macht ein ganz anderes Verhältnis zwischen der Wählerschaft im Wahlkreis und dem Direktkandidaten aus im Vergleich zu dem Verhältnis zum Listenbewerber.
Nach dem, was Sie gerade gesagt haben, könnte man ja fordern, dass wir gerade die Erststimme stärken müssen, also in den direkt gewählten Kandidaten. Wir könnten ja auch die Wahlkreise von 299 erhöhen auf 500 oder sogar auf 630, dass wir nur auch direkt gewählt hätten.
Das wäre natürlich die radikale Konsequenz, die Umstellung vom Verhältniswahlsystem überhaupt zu einem reinen Mehrheitswahlrecht, sozusagen nach englischem Vorbild. Aber das steht nicht zur Debatte. Das Verhältniswahlrecht hat ja durchaus auch seine Begründung und seine Vorzüge, denn es will erreichen, dass die gesamte Vielfalt der politischen Richtungen in der Gesellschaft sich auch im Parlament widerspiegeln. Das reine Mehrheitswahlrecht hingegen hat ja den, aus der Sicht eines solchen Proportionaldenkens, den Nachteil, dass alle Wählerstimmen, die im Wahlkreis unterlegen waren, keinen Einfluss auf die Zusammensetzung des Parlaments haben. Das Verhältniswahlrecht will das auffangen. Und so gesehen hat das deutsche Wahlsystem seit eben 1949 immer die Kombination gesucht zwischen der Personalwahl im Wahlkreis und der Verhältniswahl über die Parteien.
Was ist denn Ihre Einschätzung als Staatsrechtler zu dieser Reform? Ist sie gelungen?
Sie hat mehrere Bruchstellen und die sind auch verfassungsrechtlich relevant. Sie haben eingangs auf das Anliegen hingewiesen, zu Recht, dass der Bundestag verkleinert werden soll, er eine Größe angenommen hat, die im weltweiten Vergleich sich vielleicht ein bisschen merkwürdig ausnimmt. In der Tat haben wir ja inzwischen statt der gesetzlich vorgesehenen Zahl von 598 Abgeordneten durch diese Überhang- und Ausgleichsmandate schließlich 736 und jetzt sind es 734 Abgeordnete im Bundestag. Dem Ansinnen, diese Größe zu verkleinern, über dieses Ansinnen besteht ja eigentlich parteiübergreifend Konsens. Letztlich will ich aber schon darauf hinweisen, dass die Größe des Bundestages zu verkleinern, diesem Ansinnen kommt in dieser Wahlreform nur eine mittelbare Bedeutung zu. Eigentlich geht es vielmehr darum, die in dem bisherigen System von Anfang an notwendig angelegte Entstehung von Überhangmandaten und in deren Folge die Entstehung von Ausgleichsmandaten zu beenden, weil das hat zur Vergrößerung des Bundestages beigetragen, diese Überhang- und die Ausgleichsmandate. Die Ausgleichsmandate sehr viel mehr als die Überhangmandate, die als das eigentliche Übel betrachtet werden. Jetzt hat man die Größe des Bundestages auf 630 Abgeordnete festgelegt. Darin liegt übrigens auch eine weitere Entwertung des Direktmandats bzw. der Erststimme. Denn es gibt ja zukünftig, wie Sie auch richtig gesagt haben, nach wie vor 299 Wahlkreise, also maximal 299 gewählte Abgeordnete. Hingegen, anders als früher, jetzt bei einer Gesamtzahl von 630 Abgeordneten, wir also weit mehr Listenabgeordnete der Parteien im Parlament haben als direkt gewählte Abgeordnete. Auch das ist eine Verschiebung, die diese Wahlrechtsreform mit sich bringt.
Der Bundestag soll kleiner werden. Darin waren die politischen Parteien sich einig. Die Ausgestaltung hingegen ist jetzt umstritten. Die Wahlrechtsreform von 2023. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe berät derzeit über die Rechtmäßigkeit der Reform. Wir sprachen mit dem Staatsrechtler Professor Hans-Detlef Horn von der Universität Marburg. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.